Bildung. Als Wilhelm Meisters Vater unerwartet stirbt, ist für diesen, den Helden von Goethes Bildungsroman, der Moment zu einer umfassenden Selbstbesinnung gekommen. Er entwickelt sie in der Mitte von Wilhelm Meisters Lehrjahre in einem langen Brief an seinen Freund und Schwager Werner. Dieser hatte ihm die Existenzform eines modern wirtschaftenden, nach Gewinn strebenden Gutsbesitzers angesonnen, eine bürgerliche Lebensform, bei der es nicht auf die Bildung der Person, sondern auf spezialisiertes Können und auf Gewinn und Haben, den Reichtum, ankommt. Und genau dagegen entscheidet sich Wilhelm. Dass ich dir's mit einem Worte sage, mich selbst, ganz wie ich da bin, auszubilden, das war dunkel von Jugend auf mein Wunsch und meine Absicht. Noch hege ich eben diese Gesinnungen, nur dass mir die Mittel, die es mir möglich machen werden, etwas deutlicher sind. Das ist in Deutschland im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts immer noch ein Klassenproblem. Wäre ich ein Edelmann, so wäre unser Streit bald abgetan. Da ich aber nur ein Bürger bin, so muss ich einen eigenen Weg nehmen und ich wünsche, dass du mich verstehen mögest. Ich weiß nicht, wie es in fremden Ländern ist, aber in Deutschland ist nur dem Edelmann eine gewisse allgemeine, wenn ich sagen darf, personelle Ausbildung möglich. Ein Bürger kann sich Verdienst erwerben und zur höchsten Not seinen Geist ausbilden. Seine Persönlichkeit geht aber verloren, er mag sich stellen, wie er will. Indem es dem Edelmann, der mit den Vornehmsten umgeht, zur Pflicht wird, sich selbst einen vornehmen Anstand zu geben, indem dieser Anstand, da ihm weder Tür noch Tor verschlossen ist, zu einem freien Anstand wird, da er mit seiner Figur, mit seiner Person, es sei bei Hofe oder bei der Armee, bezahlen muss, so hat er Ursache, etwas auf sie zu halten und zu zeigen, dass er etwas auf sie hält. Anders beim Bürgerstand, den der Roman immer noch städtisch-ständisch beschränkt und kaufmännisch-rechnerisch zeigt. Ihm steht diese Art Bildung nicht offen. Nun denke dir irgendeinen Bürger, der an jene Vorzüge nur einigen Anspruch zu machen gedächte, durchaus muss es ihm misslingen. Und er müsste desto unglücklicher werden, je mehr sein Naturell ihm zu jener Art zu sein Fähigkeit und Trieb gegeben hätte. Ich habe nun einmal gerade zu jener harmonischen Ausbildung meiner Natur, die mir meine Geburt versagt, eine unwiderstehliche Neigung. Ich habe, seit ich dich verlassen, durch Leibesübung viel gewonnen. Ich habe viel von meiner gewöhnlichen Verlegenheit abgelegt und stelle mich so ziemlich dar. Ebenso habe ich meine Sprache und Stimme ausgebildet und ich darf ohne Eitelkeit sagen, dass ich in Gesellschaften nicht missfalle. Nun leugne ich dir nicht, dass mein Trieb täglich unüberwindlicher wird, eine öffentliche Person zu sein und in einem weiteren Kreise zu gefallen und zu wirken. Aber es gibt einen Ausweg, die Wendung zur dramatischen Kunst, dem Theater. Du siehst wohl, dass das alles für mich nur auf dem Theater zu finden ist und dass ich mich in diesem einzigen Elemente nach Wunsch rühren und ausbilden kann. Auf den Brettern erscheint der gebildete Mensch so gut persönlich in seinem Glanz als in den oberen Klassen. Geist und Körper müssen bei jeder Bemühung gleichen Schritt gehen und ich werde da so gut sein und scheinen können als irgend anderswo. Das ist ein doppeltes Programm mit zwei Zielen, harmonische, umfassende Bildung und Überwindung ständischer Festlegungen. Wilhelm will nicht einfach seinen Bürgerstand verlassen und zum Adel aufrücken, sondern etwas Drittes werden, eine öffentliche Person. Den Weg dazu findet er auf der Bühne, in der Kunst. Hier öffnet sich ein Weg der Vervollkommnung, zwar nicht der Gesellschaft, aber doch des Individuums, des einzelnen Menschen. Aber hat das Leben überhaupt ein Ziel? Kann es gar, wie manche Biografen es für Goethe selbst postulierten, ein Kunstwerk sein, ein Ganzes? Das hat Goethe an anderer Stelle verneint. 1822 gab er die Lebenserinnerungen eines Dieners der herzoglichen Bibliothek heraus. Johann Christoph Sachse, 1762 bis 1822, schildert darin eine Jugend voller Entbehrungen, ein Leben in Abhängigkeit. Erst als Hütejunge auf dem Feld, dann als Hausdiener bei mehr oder weniger, meist mehr unangenehmen Herrschaften, in wechselnden Stellungen, herumgeschleudert in Norddeutschland und den Niederlanden. Goethe nannte das Büchlein einen deutschen Gil Blas, nach dem Vorbild des Schelmenromans von René Lesage. Sachse konnte gut schreiben, was ihm nach 1800 seine Anstellung unter den Augen Goethes sicherte, und er formte aus Tagebüchern eine anschauliche Darstellung seiner Jugend und damit zugleich ein Bild des damaligen Deutschland von unten gesehen. Goethe bemerkte dazu in seinem Vorwort: Das Leben des Menschen aber, treulich aufgezeichnet, stellt sich nie als ein Ganzes dar. Den herrlichsten Anfängen folgen kühne Fortschritte, dann mischt sich der Unfall drein, der Mensch erholt sich, er beginnt vielleicht auf einer höheren Stufe sein altes Spiel, das ihm gemäß war. Wie man nun aber von keinem Roman, groß oder klein, sagen soll, hier sei viel Lärmen um nichts, denn dies könnte man auch von der Ilias behaupten, noch weniger verdient ein Menschenleben, verächtlich behandelt zu werden, weil es offenbar im Leben, aufs Leben und nicht auf ein Resultat desselben ankommt und wir den Geringsten mit Achtung anzusehen haben, wenn wir in seiner einfachen Geschichte bemerken, dass eine höhere Hand sich vorbehalten hat, unsichtbar einzugreifen und dem verdüsterten, trübseligen, im Augenblick Hülflosen über einige Schritte hinweg auf eine glatte Bahn zu helfen. Was für eine Ansage! Das Leben eines kleinen Angestellten kann so bedeutsam sein wie die Ilias. Beim Leben kommt es aufs Leben an, nicht auf ein Ziel. So mag man hier auch mitnehmen, es kommt darauf an, Goethe zu lesen, immer wieder, nicht ihn gelesen zu haben. Was verkürzt mir die Zeit? Tätigkeit. Was macht sie unerträglich lang? Müßiggang. Was bringt in Schulden? Harren und Dulden. Was macht gewinnen? Nicht lange besinnen. Was bringt zu Ehren? Sich wehren. Gewackel und Geschnatter. Allein auf dem Theater, so überzeugt sich der junge Wilhelm Meister, könne er die Bildung vollenden, die er sich zu geben wünschte. Der Bildungsbürger, dessen Geburt wir hier miterleben, definiert sich über ästhetische Erziehung. Bis heute sind Bildungsbürger, Konzert- und Ausstellungsbesucher, Theaterabonnenten, Cineasten und Feuilletonleser. Vielleicht auch Goethe-Leser und Leserinnen. Dem Theater kam dabei eine Schlüsselrolle zu, weil sich auf der Bühne Dichtung leibhaftig verkörperte, exemplarische Handlungsform gewann und in schönen Bildern anschaulich wurde. Oft von Musik begleitet. Ein synästhetisches Erlebnis, das den ganzen Menschen ansprach. Daran hat Goethe nicht nur als Autor gearbeitet, sondern fast 3 Jahrzehnte auch als Direktor des Weimarer Hoftheaters. Noch 1824, im hohen Alter, ließ er seinen Adlaten Johann Peter Eckermann dramaturgische Schulungsmaterialien zu einem Handbuch kompilieren, den Regeln für Schauspieler. Hier drang er auf eine Aufhebung der Grenzen von Kunst und gewöhnlichem Leben. Schauspieler sind immer im Dienst. Sie dürfen sich auch im Alltag nicht gehen lassen. Paragraph 75. Der Schauspieler soll auch im gemeinen Leben bedenken, dass er öffentlich zur Kunstschau stehen werde. Verhaltensmarotten, Goethe nennt sie Angewöhnungen, sind daher unbedingt zu vermeiden, denn sie könnten die Fähigkeit, sich in wechselnde Rollen einzufinden, beeinträchtigen. Was auch hieß, kein Personalstil auf der Bühne. § 78. Dagegen ist es eine wichtige Regel für den Schauspieler, dass er sich bemühe, seinem Körper, seinem Betragen, ja allen seinen übrigen Handlungen im gewöhnlichen Leben eine solche Wendung zu geben, dass er dadurch gleichsam wie in einer beständigen Übung erhalten werde. Es wird dieses für den jeden Teil der Schauspielkunst von unendlichem Vorteil sein. Angesichts des formalisierten Stils, den das Paragraphenwerk vorschrieb, war dies keine kleine Aufgabe. Sie bekräftigte den umfassenden Bildungsanspruch, den das Theater ans Leben stellte. Umso irritierender, ja schockierend ist es, dass Goethe 1821 das Theater aus dem Erziehungskanon der pädagogischen Provinz in Wilhelm Meisters Wanderjahren herauswarf. Musik, Dichtung, Malerei, Bildhauerei, Baukunst, sie alle haben dort ihre präzise voneinander unterschiedenen Ausbildungsstätten, die Übungshütten der Musiker etwa, sind weit von den anderen entfernt, um nicht durch Musiklärm zu stören, aber auch ihre Treffpunkte zu gegenseitiger Befruchtung. Doch es gibt kein Schultheater, wie man es in einem solchen Freiluftinternat erwarten könnte, wie es Wilhelm Meister auch erwartet. Warum? Der Aufseher, der ihn durch die Anstalt führt, erklärt es so: Verhehlen dürfen wir nicht auf diese Anfrage, dass in unserer ganzen Provinz dergleichen nicht anzutreffen sei. Denn das Drama setzt eine müßige Menge, vielleicht gar einen Pöbel voraus, dergleichen sich bei uns nicht findet. Denn solches Gelichter wird, wenn es nicht selbst sich unwillig entfernt, über die Grenze gebracht. Seid jedoch gewiss, dass bei unserer allgemein wirkenden Anstalt auch ein so wichtiger Punkt wohl überlegt worden. Keine Region aber wollte sich finden. Überall trat ein bedeutendes Bedenken ein. Wer unter unseren Zöglingen sollte sich leicht entschließen, mit erlogener Heiterkeit oder geheucheltem Schmerz ein unwahres, dem Augenblick nicht angehöriges Gefühl in der Masse zu erregen, um dadurch ein immer missliches Gefallen abwechselnd hervorzubringen? Solche Gaukeleien fanden wir durchaus gefährlich und konnten sie mit unserem ernsten Zweck nicht vereinen. Schauspiel ist Trug. Es bedient den Müßiggang und erhält gar den Pöbel. Wilhelm traut seinen Ohren nicht, dabei sagt der Aufseher nur etwas trockener, Ähnliches wie der Theaterdirektor im Vorspiel auf dem Theater des Faust. Man sagt aber doch, versetzte Wilhelm, diese weit um sich greifende Kunst befördere die übrigen sämtlich. Keineswegs, erwiderte man, sie bedient sich der übrigen, aber verdirbt sie. Ich verdenke dem Schauspieler nicht, wenn er sich zu dem Maler gesellt, der Maler jedoch ist in solcher Gesellschaft verloren. Gewissenlos wird der Schauspieler, was ihm Kunst und Leben darbietet, zu seinen flüchtigen Zwecken verbrauchen und mit nicht geringem Gewinn. Der Maler hingegen, der vom Theater auch wieder seinen Vorteil ziehen möchte, wird sich immer im Nachteil finden und der Musikus im gleichen Nachteil sein. Die sämtlichen Künste kommen mir vor wie Geschwister, deren die meisten zu guter Wirtschaft geneigt wären, eins aber, leicht gesinnt, Hab und Gut der ganzen Familie sich zuzueignen und zu verzehren Lust hätte. Das Theater ist in diesem Falle. Es hat einen zweideutigen Ursprung, den es nie ganz, weder als Kunst noch Handwerk noch als Liebhaberei, verleugnen kann. An dieser Stelle muss Wilhelm in Erinnerung an seine eigenen Bühnenmühen seufzen. Der Aufseher der Provinz beruhigt ihn mit einer halbverächtlichen Wendung. Natürlich lässt man eine, sich in unwiderstehlicher Lust des Nachäffens zeigende mimische Naturgabe der Zöglinge nicht umkommen. Dies fördern wir zwar nicht, beobachten aber den Zögling genau. Und bleibt er seiner Natur durchaus getreu, so haben wir uns mit großen Theatern aller Nationen in Verbindung gesetzt und senden einen bewährt Fähigen sogleich dorthin, damit er, wie die Ente auf dem Teiche, so auf den Brettern, seinem künftigen Lebensgewackel und Geschnatter eiligst entgegengeleitet werde. Gewackel und Geschnatter! Das ist am Ende also aus den hehren Ambitionen der Lehrjahre geworden. Kein Wunder, dass 1821 Protestbriefe einstiger Schauspielschüler bei Goethe eingingen. Immerhin hatte er eine Relativierung eingebaut, der Redakteur der Wanderjahre, ihre fiktive Erzählerinstanz, lässt verlauten: Mag doch der Redakteur dieser Bogen hier selbst gestehen, dass er mit einigem Unwillen diese wunderliche Stelle durchgehen lässt. Hat er nicht auch in vielfachem Sinn mehr Leben und Kräfte als billig dem Theater zugewendet, und könnte man ihn wohl überzeugen, dass dies ein unverzeihlicher Irrtum, eine fruchtlose Bemühung gewesen? Was glänzt, ist für den Augenblick geboren, das Echte bleibt der Nachwelt unverloren. Himmelsgewölbe. Raphael. Die Sonne tönt nach alter Weise in Brudersphären Wettgesang, und ihre vorgeschriebene Reise vollendet sie mit Donnergang. Ihr Anblick gibt den Engeln Stärke, wenn keiner sie ergründen mag. Die unbegreiflich hohen Werke sind herrlich, wie am ersten Tag. Gabriel. Und schnell und unbegreiflich schnelle dreht sich umher der Erde Pracht. Es wechselt Paradieseshelle mit tiefer, schauervoller Nacht. Es schäumt das Meer in breiten Flüssen am tiefen Grund der Felsen auf, und Fels und Meer wird fortgerissen in ewig schnellem Sphärenlauf. Michael. Und Stürme brausen um die Wette, vom Meer aufs Land, vom Land aufs Meer, und bilden wütend eine Kette der tiefsten Wirkung ringsumher. Da flammt ein blitzendes Verheeren dem Pfade vor des Donnerschlags, doch deine Boten, Herr, verehren das sanfte Wandeln deines Tags. Zu drei. Der Anblick gibt den Engeln Stärke, da keiner dich ergründen mag, und alle deine hohen Werke sind herrlich, wie am ersten Tag. Der Prolog im Himmel, mit dem nach einer Selbstvorstellung des Dichters, Zueignung und der Vorstellung der Spielstätte und des Publikums, Vorspiel auf dem Theater, das Drama um Faust beginnt, zeigt eine gewaltige Bewegung von außen nach innen, von oben nach unten, vom Rand unseres Planetensystems, der Sonne, hinab zur Erde. Ein kosmisches Heranzoomen zu uns Menschen. Dort tritt Mephisto auf, der böse Geist, der von schräg unten eine irdische Gegenrechnung aufmacht. Von Sonn und Welten weiß ich nichts zu sagen. Ich sehe nur, wie sich die Menschen plagen. Der kleine Gott der Welt bleibt stets von gleichem Schlag und ist so wunderlich als wie am ersten Tag. Ein wenig besser wird er leben, hättest du ihm nicht den Schein des Himmelslichts gegeben. Er nennt's Vernunft und braucht's allein, nur tierischer als jedes Tier zu sein. Goethe hat noch an anderer Stelle den Blick von unten nach oben, vom Menschen ins Weltall inszeniert, ohne mephistophelische Galligkeit, sondern mit ehrfürchtigem Staunen. Im 10. Kapitel des ersten Buchs von Wilhelm Meisters Wanderjahren lässt er einen Astronomen den Helden auf eine Sternwarte führen. Die heiterste Nacht, von allen Sternen leuchtend und funkelnd umgab den Schauenden, welcher zum ersten Male das hohe Himmelsgewölbe in seiner ganzen Herrlichkeit zu erblicken glaubte. Wilhelm beginnt dabei, auf neue Weise in sein Inneres zu blicken. Ergriffen und erstaunt hielt er sich beider Augen zu. Das Ungeheure hört auf, erhaben zu sein, es überreicht unsere Fassungskraft, es droht uns zu vernichten. »Was bin ich denn gegen das All?« sprach er zu seinem Geiste. »Wie kann ich ihm gegenüber, wie kann ich in seiner Mitte stehen?« Nach einem kurzen Überdenken jedoch fuhr er fort, »Das Resultat unseres heutigen Abends löst ja auch das Rätsel des gegenwärtigen Augenblicks. Wie kann sich der Mensch gegen das Unendliche stellen, als wenn er alle geistigen Kräfte, die nach vielen Seiten hingezogen werden, in seinem Innersten, Tiefsten versammelt, wenn er sich fragt, darfst du dich in der Mitte dieser ewig lebendigen Ordnung auch nur denken, sobald sich nicht gleichfalls in dir ein beharrlich bewegtes, um einen reinen Mittelpunkt kreisend, hervortut? Die Entsprechung von außen und innen gibt Wilhelm die Hoffnung, dort oben auf verständnisvolles Wohlwollen zu stoßen. Dies darfst du vor diesen himmlischen Heerscharen bekennen. Achteten sie deiner, sie würden zwar über deine Beschränktheit lächeln, aber sie ehrten gewiss deinen Vorsatz und begünstigten dessen Erfüllung. Das ist die genaue Gegenposition zu Mephistos Blick und seinem Spott aufs irdische Himmelslicht, genannt Vernunft. Dieser feierliche Moment wird jedoch Anlass für einen kulturkritischen Ausbruch Wilhelms. Der Astronom nämlich lässt ihn mit einem Fernrohr den Planeten Jupiter in bedeutender Größe, begleitet von seinen Monden, als ein himmlisches Wunder anschauen. Er zoomt den Jupiter also mit einem technischen Hilfsmittel heran. Und dabei wird Wilhelm unbehaglich zumute. »Ich weiß nicht, ob ich Ihnen danken soll, dass Sie mir dieses Gestirn so über alles Maß näher gerückt. Als ich es vorhin sah, stand es im Verhältnis zu dem übrigen, unzähligen des Himmels und zu mir selbst. Jetzt aber tritt es in meiner Einbildungskraft unverhältnismäßig hervor, und ich weiß nicht, ob ich die übrigen Scharen gleicherweise heranzuführen wünschen sollte. Sie werden mich einengen, mich beängstigen.« So erging sich unser Freund nach seiner Gewohnheit weiter, setzt der Erzähler mit leiser Ironie die Szene und Wilhelm Swader fort. »Ich begreife recht gut, dass es euch Himmelskundigen die größte Freude gewähren muss, das ungeheure Weltall nach und nach so heranzuziehen, wie ich hier den Planeten sah und sehe. Aber erlauben Sie mir, es auszusprechen, ich habe im Leben überhaupt und im Durchschnitt gefunden, dass diese Mittel, wodurch wir unseren Sinnen zu Hilfe kommen, keine sittlich günstige Wirkung auf den Menschen ausüben. Wer durch Brillen sieht, hält sich für klüger, als er ist. Denn sein äußerer Sinn wird dadurch mit seiner inneren Urteilsfähigkeit außer Gleichgewicht gesetzt. Es gehört eine höhere Kultur dazu, deren nur vorzügliche Menschen fähig sind, ihr Inneres, Wahres mit diesem von außen herangerückten Falschen einigermaßen auszugleichen. Das kann man skurril finden und hat es getan, insbesondere Goethes eigene Brillenphobie, aber es öffnet doch einen Fernblick bis heute auf all die Geräte, Medien und Prothesen, durch die wir unseren Weltbezug und unsere sozialen Beziehungen überformen. Sie alle verändern unser Verhältnis, unsere Proportionen zu unseren Umgebungen, inzwischen am deutlichsten zu spüren im konstanten Blick ins Telefon, in Situationen, in denen wir eigentlich draußen sind, in der Welt. Doch dieser Unterschied von drinnen und draußen verschwimmt eben. Übrigens auch der von Kommunizieren und für sich sein. Es könnte sein, dass dabei auch das Denken leidet. Willst du immer weiter schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah. Lerne nur das Glück ergreifen, denn das Glück ist immer da.